Weltfunk.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weltfunk. Heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm und zum Thema haben wir uns genommen die Seidenstraße. Das Manuskript dieser Sendung schrieben Irmgard Weihrauch und Bernd During. Die Sprecher sind Sonja Putz, Irmgard Weihrauch, Bernd During und Paolo Percoco.
Hallo zusammen alle miteinander, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei unserer Weltfunksendung dabei seid. Wir, die Tibet-Initiative, sind eine Organisation, die sich 1989 gegründet hat. Wir bestehen aus ungefähr 2000 Mitgliedern und 60 Regionalgruppen und Kontaktstellen verstreut über ganz Deutschland. Die Zielsetzung unserer Organisation ist politischer Art. Wir kämpfen für das Selbstbestimmungsrecht der Tibeter und die Wahrung der Menschenrechte im besetzten Tibet. Unsere Regionalgruppe hat sich 1995 gegründet und wir bestehen zurzeit aus ungefähr etwa 8 aktiven Menschen. Ja, zu dieser Sendung begrüßen wir ganz herzlich unser neues redaktionelles Mitglied, unsere Mitarbeiterin Irmgard Weihrauch, die den Text umfangreich recherchiert hat. Wie Paolo schon gesagt hat, ist das Thema der heutigen Sendung die Wiederbelebung der Seidenstraße.
Weltfunk.
I Dai I Lu nennt Chinas Staatspräsident Xi Jinping das Projekt, das ihm besonders am Herzen liegt. Ein Gürtel und eine Straße. Was sich dahinter verbirgt, entnehmen wir der FAZ. Die alten Handelswege der Seidenstraße, auf denen Kamele 1500 Jahre lang bis ins 14. Jahrhundert hinein neben edlem Stoff auch Güter wie Pelze, Porzellan, Keramik und Gewürze nach Europa schleppten, sollen nach dem Willen der kommunistischen Führer im übertragenen Sinne ein Comeback erleben und der Welt Chinas Stempel aufdrücken. Um diese Vision zu realisieren, beabsichtigt China, ungeheure Summen zu investieren und gewaltige Anstrengungen zu unternehmen. Beginnen wir mit der alten Seidenstraße. Schon in vorchristlichen Jahrhunderten, ja noch vor Alexander dem Großen, gab es Handelsbeziehungen zwischen China, Indien und den Völkern des Mittelmeerraumes. Allgemein denkt man dabei besonders an die chinesische Seide, die dort seit dem zweiten vorchristlichen Jahrtausend nachgewiesen ist. Wolle, Gold und Silber gingen in die Gegenrichtung. Der Name Seidenstraße geht auf den deutschen Geographen Ferdinand von Richthofen, er lebte von 1833 bis 1905, zurück. Und in Wirklichkeit war es nicht nur eine einzige Route quer durch Asien nach Europa, weshalb heute auch von Seidenstraßen gesprochen wird. Seinen Ausgang nahm das Straßensystem von der im Binnenland gelegenen alten Kaiserstadt Chang'an, heute Xi'an, ab 1267 von Peking, etwa 1000 Kilometer weiter im Nordosten. Die Reise war beschwerlich, denn von Straßen konnte keine Rede sein. Bei der Durchquerung der Wüsten Gobi, Taklamakan oder Karakum herrschten im Sommer mörderische Hitze, im Winter eisige Kälte, dazu alles verhüllende Sand- und Staubstürme. Hatte man dann Kashgar oder Jharkhand hinter sich gelassen, drohten andere Gefahren wie Lawinen oder Murenabgänge in den Gebirgen Pamir oder Karakorum, bevor man Indien erreichte. Außer den Naturgewalten konnten auch noch kriegerische Auseinandersetzungen oder räuberische Übergriffe die Karawanen bedrohen. Weiter führte die Hauptroute der alten Seidenstraße dann über Samarkand im heutigen Usbekistan. Sie überquerte Euphrat und Tigris im heutigen Irak, ging durch die jetzt von den IS zerstörte Oasenstadt Palmyra und erreichte bei Antiochia, dem heutigen türkischen Antakya, das Mittelmeer. Von dort ging es zu Schiff weiter in die Häfen des Mittelmeeres, zum Beispiel nach Ostia, der Hafenstadt des antiken Rom, aber auch in nordafrikanische Küstenstädte. Eine andere Route der Seidenstraße führte vom Knotenpunkt Kashgar über den Transhimalaya nach Indien und Pakistan. Ihr Verlauf entspricht ziemlich genau einem jetzt von China geplanten Wirtschaftskorridor. Zusammengefasst, die Seidenstraße war bis ins ausgehende Mittelalter ein fast die ganze damals bekannte Welt durchquerendes Wegenetz, auf dem eine Warenvielfalt transportiert und gehandelt wurde, deren Umfang wir heute nur erahnen können. Free
FM. Natürlich reisten auf der Seidenstraße nicht nur Menschen und Waren von Ost nach West und von West nach Ost, sondern auch Wissen, Ideen, Künste und Arbeitsverfahren. An Technologien, die über die Seidenstraße zu uns kamen, seien die Herstellung von Papier und die Arbeit mit Druckstöcken genannt, die Herstellung des Porzellans, wichtige Fortschritte im Schiffsbau und der Kompass, der in verbesserter Form dann wieder nach China wanderte. Wohl für alle Welt negative Folgen hatte die Erfindung des Schießpulvers im 9. Jahrhundert. Bei aller Fülle der Literatur über die Seidenstraße sind Berichte über den konkreten Ablauf der Handelstätigkeiten nur dünn gesät. Aus den Aufzeichnungen von Ghiyas ad-Din Nakash, der 1420 im Rahmen einer Gesandtschaft an den Kaiserhof nach Peking reiste, geht hervor, dass einzelne Kaufleute zu jener Zeit nicht nach China einreisen durften, sondern sich immer solchen offiziellen Staatsgesandtschaften anschließen mussten. Diese brachten dem Kaiser Geschenke und erhielten Gegengeschenke. Wann und wie die mitreisenden Kaufleute ihre Waren verkauften oder tauschten, lässt sich aus den Aufzeichnungen nicht ersehen. Die Kontrolle der Reisegesellschaften durch den Staatsapparat jedoch war dem Bericht zufolge schon damals lückenlos und die Organisation effizient. Ghiyas ad-Din Nakash berichtet, dass seine Gesandtschaft 5 Monate in Peking verbrachte und im Frühjahr des Folgejahres die Rückreise antrat. Über das Verhältnis von Aufwand und Ertrag einer solchen Reise schweigt er sich leider aus.
Nachdem unter den Herrschern aus der Mongolei in der Yuan-Dynastie von 1280 bis 1368, als zu Zeiten Marco Polos der Handel auf der Seidenstraße seine Blütezeit erlebte, kam er im ausgehenden Mittelalter nahezu zum Erliegen. Die Historiker bieten dafür verschiedene Begründungen an. Politische Unruhen und die Zersplitterung der ehemaligen Großreiche zwischen Europa und China. Die seit der Renaissance veränderte humanistische Weltsicht in Europa, die von den chinesischen Herrschern der Ming-Dynastie von 1368 bis 1644 mit Misstrauen beäugt wurde, oder die Entdeckung des Seeweges nach Asien. Sicher ist, dass sich der Handel im Laufe der Jahrhunderte mehr und mehr auf die Seidenstraße des Meeres verlagerte. Deren Ausgangspunkt war hauptsächlich das chinesische Nanjing. Nach dem Verlassen der Mündung des Yangtze folgten die Schiffe der Küste südwärts mit einem ersten Anlegen in Vietnam. Von dort aus wandte man sich in den Golf von Thailand oder direkt südlich nach Java. Mit der Umkehr der Monsunwinde stand der Weg offen an Sumatra vorbei in die Malakkas-Straße und danach in den Golf von Bengalen nach Südindien oder Sri Lanka zu segeln. Weitere Reisen führten in den Persischen Golf an die Mündung von Euphrat und Tigris. Von dort aus oder von Elat Aqaba am Roten Meer gelangten chinesische Waren über Land ans Mittelmeer. Zumindest auf der letzteren Route bestanden schon im 1. Jahrhundert nach Christus Verkehrs- und Handelsverbindungen zwischen Rom und Arabien mit Fortsetzung nach Indien und Fernost. Die Übermacht der Osmanen, die Ende des 15. Jahrhunderts das östliche Mittelmeer versperrte, zwang die Europäer, neue Wege zu suchen, um an die begehrten Güter Asiens zu gelangen. 1517 tauchten erstmals die Portugiesen mit ihren kleinen Schiffen an den Küsten Chinas auf. Doch auch nach der Gründung der großen europäischen Handelskolonien blieb immer ein beträchtlicher Teil des Transportgeschäftes in den Händen einheimischer Kaufleute mit ihren weitreichenden Geschäftsbeziehungen. Der Status Chinas als Wirtschaftsmacht jedoch ging im 18. Jahrhundert verloren. Free
FM. Chinas Präsident Xi Jinping arbeitet an einem anspruchsvollen Kunstwerk der Geokalligraphie. Die Weltkarte wird im Sinne Pekings neu gemalt, mit großem politischen Pinselstrich hier und kleinen Klecksen da. Der Blick ist dabei immer über die regionale Staffelei hinaus gerichtet Richtung USA. Im Welttheater nutzt Peking die strukturelle Schwäche Amerikas, um das neue, chinesisch geprägte Bühnenbild aufzuhängen. So berichtet Peter Kunz in der ZDF-Heute-Sendung vom 14. Juli dieses Jahres und zeigt uns damit genau, worum es geht. Um die neue Führungsrolle Chinas in der Welt. Die Aussichten dafür sind günstig, seitdem Donald Trump per Twitter Amerikas Rückzug aus dem Weltgeschehen ankündigt und dem Protektionismus das Wort redet. Ein paar der Pinselstriche und Kleckse auf Xi Jinpings Gemälde wollen wir miteinander betrachten oder, um aus dem Bild und in die Realität zu treten, wir sprechen über Pläne und Schritte Chinas auf dem Weg zu mehr Macht und Einfluss und mit dem Ziel, wieder die stärkste Wirtschaftsmacht der Welt zu werden, wie zu Marco Polos Zeiten. Ein Gürtel und eine Straße heißt Xi Jinpings Lieblingsprojekt zu Deutsch und international One Belt, One Road mit dem schönen Kürzel OBOR. Ein Gürtel, das ist die Silk Road Economic Belt, Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtel, ein Wirtschaftskorridor, der sich von China bis ans Mittelmeer erstreckt und im Wesentlichen dem Verlauf der alten Seidenstraße folgt. Eine Straße, das steht für 21st Century Maritime Silk Road, 21. Jahrhundert Meeresseidenstraße, und ist die andere Hauptkomponente des Projekts.
Was steckt dahinter? China will, so verkündet sein Präsident Xi Jinping, einen Wirtschaftskorridor entlang der Routen der alten Seidenstraße schaffen und damit für alle die Geschäfte blühen, sollen Eisenbahntrassen, Häfen und vieles andere gebaut bzw. ausgebaut werden. Ergänzt werden sollen die genannten Projekte unter anderem durch den Bau von Kraftwerken, Staudämmen, Pipelines, Datenleitungen, Airports und Bahnhöfen in fast 65 Ländern. Aber auch weitere Wirtschaftskorridore abseits der alten Seidenstraßen sind geplant. Es dürfte sich von selbst verstehen, dass diese Wirtschaftskorridore nicht nur die Infrastruktur bieten, um die chinesischen Waren schnell und kostengünstig an den Mann zu bringen und umgekehrt Importe nach China zu beschleunigen. Sie werden sicher auch durch Wegfall von Zollschranken Chinas Absatz erleichtern. Um andere Länder für das Projekt zu begeistern und zur Teilnahme anzuregen, hatte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping im Juli diesen Jahres zu einer zweitägigen Seidenstraßenkonferenz nach Peking eingeladen. Für China wohl das größte diplomatische Event des Jahres 2017. Wir wollen die Seidenstraßeninitiative vorantreiben, sodass die Menschen auf der ganzen Welt davon profitieren, sagt Xi Jinping in seiner Eröffnungsrede. Wir wollen eine Straße des Friedens schaffen. erwarb um internationale Kooperation, betonte aber, dass China keineswegs die Absicht habe, anderen seinen Willen aufzuzwingen, so das ZDF vom 14.07.2017. Vertreter von 130 Ländern, davon 29 Staatschefs und 80 internationale Organisationen hatten ihre Teilnahme zugesagt. Wichtigster Teilnehmer war Russlands Präsident Putin, der schon an anderen Bündnissen mit China beteiligt ist, wie das der BRICS-Staaten, nämlich Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, oder der Shanghaier Organisation SOZ, nämlich China, Indien und Russland, deren Ziel darin besteht, vom ungeliebten Westen Abstand zu nehmen oder, wie es bei Zeit Online am 10.06.2015 hieß, von dessen neoliberaler Globalisierung. Für Putin ist es sicher auch der Versuch, den wegen der Ukraine-Krise verhängten Sanktionen auszuweichen. Der türkische Präsident Erdogan hat ein starkes Interesse an einer Kooperation mit China, ebenso sein philippinischer Kollege Duterte. Kritiker sprechen von einem Gipfel der Diktatoren, so im Deutschlandfunk am 13.05.2017 berichtet. Und in der Tat finden sich einige international unbeliebte Machthaber auf der Teilnehmerliste. Die Regierungschefs der USA, Deutschlands, Englands und Frankreichs waren nicht anwesend, sie hatten Beobachter geschickt. Für Deutschland war Wirtschaftsministerin Brigitte Zypris vor Ort. Immerhin haben schon 64 Staaten ihr Interesse daran bekundet, am Projekt teilzunehmen.
Weltfunk.
Für sein Prestigeprojekt ist China, das zahlungskräftigste Land der Erde, bereit, viele Milliarden US-Dollar auszugeben. Der Seidenstraßenfonds stellt 44 Milliarden US-Dollar. Er soll um weitere 14 Milliarden aufgestockt werden. Chinas Banken sollen 55 Milliarden und noch einmal 8,7 Milliarden für soziale Projekte auf der Seidenstraße bereitstellen. Der Begriff soziale Projekte taucht in mehreren Berichten auf, allerdings ohne weitere Erläuterung. Alles in allem sind also bis jetzt 121,7 Milliarden US-Dollar eingeplant. Als Kreditgeber für die Seidenstraßenprojekte ist zudem die von China ins Leben gerufene Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB, im Spiel. Ihren veröffentlichte Bilanz zum 31. Dezember 2016 wies ein gezeichnetes Kapital von 90,3 Milliarden US-Dollar aus. In Berichten und PR-Informationen ist von 100 Milliarden die Rede, halb so viel wie das Kapital der Weltbank. An der AIIB sind 57 Länder beteiligt, unter anderem auch Deutschland, Frankreich, England und Italien. Jedoch hält China eine Sperrminorität von über 25% der Anteile und kann Entscheidungen blockieren. Ein erstes Darlehen der Asian Infrastructure Investment Bank in Höhe von 160 Millionen US-Dollar geht an Indien, um den Staat Andhra Pradesh zu stärken, schreibt die AIIB. Alles in allem werden die Kosten des Projekts One Belt, One Road auf 1 Billion US-Dollar veranschlagt.
Schon fertiggestellt sind Autostraßen durch das menschenfeindliche Gebiet im äußersten Nordosten Chinas, rund 4000 Kilometer von Peking entfernt. Schon fertiggestellt ist die Eisenbahnverbindung von Yiwu in Ostchina quer durch den eurasischen Kontinent bis nach Madrid in Spanien. Diese Linie folgt von Xi'an bis Turfan der alten Seidenstraße, weicht dann aber nach Norden aus, führt über Moskau, Minsk, Warschau und Berlin nach Duisburg, von dort weiter über Paris nach Madrid. Seit 2014 verkehrt der Güterzug Yuxinyu von China nach Duisburg. Die volle Strecke, 13.000 Kilometer von Yiwu nach Madrid, ist seit 2015 eingerichtet. Letztes Jahr verkehrten 20 Züge pro Woche, es sollen mehr werden. Bis Duisburg ist die Fracht 15 Tage unterwegs, 20 Tage weniger als per Schiff. Transportiert wird vieles, von Autoteilen bis Zubehör. Laut Wikipedia lässt allein die Firma Hewlett-Packard in den Sommermonaten pro Woche 1 bis 3 Züge von China nach Duisburg abfertigen. Fertig ist auch ein weiterer Ast der Eisenbahnverbindung von Peking und dem nördlicher gelegenen Harbin, einem Zentrum der Stahl- und Schwerindustrie, nach Europa. Die Strecke führt durch die Mongolei und Sibirien. Bei Kasan trifft sie auf den vorher beschriebenen südlichen Ast. Weitere Trassen im vorderasiatischen Raum sind geplant, unter anderem durch den Iran, dahin gibt es eine Verbindung schon seit 2016, und die Türkei nach Südosteuropa. Außerordentliche Bedeutung wird auch der neuen Seidenstraße des Meeres zukommen. Schiffe von China, zum Beispiel von Shanghai bis Hamburg, brauchen 35 bis 38 Tage, allerdings bei weitaus größerem Transportvolumen als Güterzüge. Die Fahrzeit der Schiffe würde sich für China erheblich verkürzen, wenn die Waren über den geplanten Korridor durch Pakistan und den dort fast fertiggestellten Tiefseehafen Gwadar verschifft werden könnten. Im ganzen Bereich des südchinesischen Meeres, aber auch im Indischen Ozean und an der afrikanischen Ostküste sieht das Projekt Seidenstraße chinesische Beteiligung bei bestehenden, im Bau befindlichen oder geplanten Häfen vor. Aber auch auf der Westseite Afrikas von Mauretanien im Norden bis Namibia im Süden ist China an 11 Häfen beteiligt, davon sind 5 im Bau. Indien erscheint als weißer Fleck auf der Karte des 21. Jahrhundert Meeresseidenstraße-Projektes, während vor seiner Haustür die Häfen von Chittagong in Bangladesch, Colombo und Hambantota, beide Sri Lanka, für das Projekt auf- bzw. ausgebaut werden und auch im Nachbarland Pakistan 2 Häfen mit China vergesellschaftet sind, Karachi schon bestehend und Gwadar im Bau. Delikat ist, dass China auch am Hafen von Suez beteiligt ist, einem der Tore zum Suezkanal. Und in Europa? Nun, der Hafen von Piräus in Griechenland gehört seit etwa einem Jahr der chinesischen Reederei COSCO. Hamburg baut vor der Elbmündung einen neuen Hafen und beinahe wäre der Flughafen Han chinesisch geworden.
Es wäre falsch, das Seidenstraßenprojekt nur als Infrastrukturmaßnahme zur Schaffung von Handelswegen zu sehen. Nein, Chinas Führung denkt weiter. China fördert auch die wirtschaftliche Entwicklung in den anderen Ländern Asiens und Europas, die in den Wirtschaftskorridoren liegen. Ob es sich um günstige Darlehen oder um verlorene Zuschüsse handelt, China wird sich damit Dankbarkeit und Wohlverhalten erkaufen und weitere Absatzmärkte erschließen. Einige Beispiele für solche Fördergelder entnehmen wir wieder dem Fokus. Indien soll mit 64 bis 126 Milliarden US-Dollar den größten Anteil an Investitionen erhalten. Obwohl das Verhältnis zwischen China und Indien wegen verschiedener Grenzstreitigkeiten im Himalaya keineswegs immer ungetrübt ist, scheint das Interesse an einer Zusammenarbeit zu überwiegen. Zumal auch Indien zu den Gründungsmitgliedern der AIIB zählt. Nach Indien sind Russland mit 53 bis 80 Milliarden und Indonesien mit 35 bis 52 Milliarden die größten Nutznießer der geplanten Investitionen. Welche Projekte in Russland außer dem Hafen Wladiwostok gefördert werden sollen, ist nicht ersichtlich. In der Größenordnung der zugedachten Geldmengen listet der Fokus weitere Länder auf, die wir zu den Entwicklungsländern zählen. Für Europa ist Rumänien erwähnt und erstaunlicherweise England.
Was China mit dem Projekt One Belt, One Road und den immensen Geldmitteln erreichen will, fasst es gelegentlich in sehr poetische Worte. China wollte einen alten Mythos, die Seidenstraße, wiederbeleben, einen alten Menschheitstraum verwirklichen, Pazifik und Mittelmeer über die Seidenstraße verbinden, wie Zeit Online berichtet. China wolle Transportwege, Handelsstandards, Abbau der Zollschranken, die Integration der Märkte und Kulturen erreichen. Alle Staaten seien gleichberechtigt, es gäbe keine Juniorpartner. Ein chinesischer Minister sagte in Berlin, Inklusion, nicht Ausschluss, ist unser Ziel und versprach eine Win-Win-Situation. Nun, zu Marco Polos Zeiten war es in China Staatsideologie, dass die Herrscher anderer Länder dem Kaiser tributpflichtig seien. Heute ist es in China Staatsideologie, dass es nur ein China gäbe. Taiwan also eine abtrünnige Provinz sei, dass Tibeter und Uiguren schon immer Chinesen seien, dass Menschenrechte und Umweltschutz dem Wohlstand für alle unterzuordnen seien und der Dalai Lama, Träger des Friedensnobelpreises, ein Wolf im Schafspelz. Wir meinen eigentlich etwas zu viel an sogenannter Staatsideologie, um einen vertrauenswürdigen Handelspartner abzugeben. Und China leidet unter konstanter Überproduktion. Um diese loszuwerden, hat es zunächst die europäische Stahlindustrie mit staatlich geförderten Dumpingpreisen ruiniert. Es folgte die Solarindustrie und wie in den letzten Tagen aus den Nachrichten zu hören war, sind jetzt die E-Bikes an der Reihe. Wie schön für die chinesischen Hersteller, dass die Bikes nun innerhalb von 15 Tagen in Duisburg einwandfrei aus dem Container schlüpfen. Europäische Firmen oder Firmen mit europäischer Beteiligung in China leiden jedoch noch immer unter Beschränkungen und Wettbewerbsverzerrungen. Sieht so eine Win-Win-Situation aus?
Weltfunk.
Wir alle, voran unsere Politiker und die Medien, sind gut beraten, Chinas Aktivitäten genau zu beobachten und Unrecht auch Unrecht zu nennen. Für sich selbst muss jeder die Frage beantworten, was brauche ich wirklich und wo kaufe ich das? Wer mehr über die Geschichte der Seidenstraße lesen will, dem empfehlen wir ein Taschenbuch, dem wir auch einige Fakten zu dieser Sendung entnommen haben. Thomas Höllmann, Die Seidenstraße, aus der Reihe C.H. Beck Wissen, ca. 125 Seiten für 8,95.
Zum Schluss unserer Sendung möchte ich euch noch auf unsere nächsten Veranstaltungen hinweisen. Bereits am kommenden Montag im Rahmen der Ulmer Friedenswochen findet ein Vortrag von Andreas Zumach über Ressourcen, Machtgewinn und Hass auf andere, warum es Kriege gibt, statt. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Verein Ulmer Weltladen, Weststadthaus Ulm und Eine Welt regional Promotorin am Montag, den 16. Oktober um 19.30 Uhr im Weststadthaus in der Moltkestraße statt. Dann haben wir am 23. November um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte in Ulm in der Sattlergasse 6 einen sehr interessanten Vortrag mit dem Bruder des Dalai Lama. Sein Name ist Tenzin Chökyal Rinpoche und er wird über weltpolitische Themen in Verbindung mit säkularer Ethik sprechen. Nochmal der Veranstaltungstag. Es ist der Donnerstag, der 23. November 2017 um 19 Uhr in der Familienbildungsstätte in Ulm. Und unser nächstes Treffen ist am Montag, den 13. November um 19 Uhr im Museumscafé im Ulmer Museum, Marktplatz 9. Wie immer treffen wir uns an jedem zweiten Montag im Monat. Unsere nächste Weltfunksendung wird sein am Donnerstag, 7. Dezember um 18 Uhr zum Thema Menschenrechtsverletzungen. Ihr könnt es auch alles nochmal nachlesen auf unserer Webseite unter www.tibet-ulm.de, ebenso über Facebook Tibet Ulm oder für weitergehende tiefere Informationen über die Seite www.tibet-initiative.de.
Free FM. Das war der Weltfunk, heute wieder mit der Tibet-Initiative Ulm-Neu-Ulm zum Thema die Wiederbelebung der Seidenstraße. Das Manuskript dieser Sendung schrieben Irmgard Weihrauch und Bernd During. Sprecher waren Irmgard Weihrauch, Sonja Putz, Bernd During und Paolo Percoco. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Weltfunk.
Interessiert für Tibet habe ich mich seit meinem 17. Lebensjahr.
Das war in den 50er Jahren, als der Heinrich Harrer auf einer Werbetour in Ulm war und sein Buch vorgestellt hat. 7 Jahre in Tibet.
Ich war ja schon öfters mal in den Regionen im Himalaya.
Irgendwann war ich dann im Pfaffenhofen in einem Dia-Vortrag.
Und da haben die, gerade die Tibeter, immer einen sehr netten, sympathischen, umgänglichen Eindruck gemacht.
Da war ich mit meinem Vater in der Käsebohrer-Kantine, habe ein Buch bekommen, handsigniert vom Heinrich Harrer.
Und dann hat mich das Fieber gepackt einfach.
Ich habe einen Maskentanz gesehen. Ich war absolut fasziniert. Tanka-Malerei.
Die Biografie vom Dalai Lama gelesen. Der Buddhismus, so eine Philosophie.
Man hat allerdings auch mitbekommen, dass sie ja im Exil sind.
Die Kultur von denen ist für die Chinesen unwichtig, das ist halt ein Teil von ihrem Land, die renitent sind.
Wie die Flüchtlinge kommen, was denn alles passiert ist und es ist so brutal.
Ich habe mich erst einmal ziemlich hilflos gefühlt.
Da muss man was tun, wir müssen was Politisches machen.
Diese Unwissenheit der Chinesen, die stört mich einfach.
Allgemein sagen die ja immer, vergesst uns nicht. Und mit unseren Aktionen zeigen wir ja, dass wir sie nicht vergessen.
Dieses Wiedererkennen der Tibet-Flagge.
Man könnte natürlich jetzt versucht sein zu sagen, das ist alles ganz hoffnungslos, so wie auch die DDR, hat man ja gemeint, hat für alle Ewigkeiten Bestand.
Letztendlich glaube ich schon, dass das viel bewirkt, weil das sind ja nicht bloß wir. Es gibt ja weltweit diese Tibet-Support-Groups, wenn von Australien bis Amerika wirklich Informationen gestern passiert, heute weltweit verbreitet werden, was wieder passiert ist in Tibet, obwohl China seit Jahrzehnten versucht, genau das zu unterbinden. Da muss man sagen, vielleicht haben wir doch den längeren Atem.
Wünschen würde ich mir, dass China Tibet wieder freigibt.
Dass wir uns eines Tages auflösen können, dass wir überflüssig werden.
Und deshalb mache ich jetzt halt mit.